trotzdem so zahlreich hier seid, und es wird auch überhaupt kein Behelfsgottesdienst jetzt hier werden, sondern es geht weiter in unserer hoffentlich mittlerweile beliebten Predigtreihe, Teil 15 von Identität. Und wer bei Willow Freak ist, der hat entweder Pech gehabt oder kann es ja dann nachher aus dem Internet sich runterladen und nachhören. Aber es ist auf jeden Fall ein vollwertiger Gottesdienst hier. Ich würde voll gerne auch noch mal eben beten. Irgendwie habe ich das gerade auf dem Herzen. Kann ich das machen? Hört das jemanden? Ist mir auch egal. Aber Jesus, danke für das Identitätsthema. Und Gott, ich danke dir auch für die vielen guten Rückmeldungen, die es schon gegeben hat. Irgendwie auch für die viele Frucht, die es in meinem eigenen Leben bringt. Und ich bete mir, dass du uns jetzt nochmal hilfst mit deinem Heiligen Geist, irgendwie das zu verstehen, was dein Wort sagt und was ich hier predige. Und Jesus, ich bete mir, dass wir wirklich voll in das reinkommen, Herr. Irgendwie das Thema irgendwie super durchschlägt bei uns in der Gemeinde und bei jedem, der zu uns gehört oder Gästen, die regelmäßig kommen. Jesus, ich bitte dich, dass wir wirklich eine Gemeinde werden von Leuten, die eben ganz in ihrer neuen Identität in dir leben. Und dass irgendwie neue Schöpfung so ein Thema ist, wo wir uns sehr mit auseinandersetzen, auch über diese Gottesdienste hinaus. Und dass du es richtig in uns implementierst, Herr. Danke, dass du es tust, Herr. Amen. Ich habe es letztes Mal schon angedeutet, der erste Teil ist vorbei und wir hatten uns bisher noch gar nicht richtig damit beschäftigt, was denn eigentlich jetzt in dieser neuen Identität enthalten ist. Haben bloß gesagt, dass Jesus uns neu gemacht hat und dass wer in Christus Jesus ist, eine neue Schöpfung ist und das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und haben dann viel darüber gesprochen, was denn Freiheit ausmacht, wie Gott den Menschen sieht und so weiter. Und haben eigentlich gar nicht so sehr darüber geredet, was denn unsere Identität eigentlich ist. Und das wird sich ab dem heutigen Teil ändern. Jetzt geht es so die nächsten Male darum, was denn in unserer Identität eigentlich enthalten ist und wie Gott uns jetzt genau sieht. Und das sind jetzt wahrscheinlich Teile, die nicht besonders kompliziert werden. Also das wird nicht so sehr wie etwas sein, wo man kopfmäßig irgendwie super viel drüber nachdenken müsste und einen IQ von keine Ahnung wie viel braucht, um das zu verstehen, sondern das werden jetzt eher so Sachen sein, die das Herz angehen. Und wo ich die Hoffnung habe, dass der Heilige Geist das irgendwo transportiert und in eure Herzen reinbringt, auch in mein Herz mir noch mal tiefer reinbringt. Und dass es wirklich Teil von unserer Selbstwahrnehmung wird. Und dass wir es lernen, uns durch Gottes Augen zu sehen und weniger durch unsere Augen. Und das heißt auch, ich würde euch bitten, doch diese nächsten Teile mal betend mitzunehmen, vielleicht auch irgendwie dann nach dem Gottesdienst nochmal irgendwie drüber nachzudenken und das so vor Gott zu bewegen, möglicherweise euch auch vorher schon mal ein bisschen geistig darauf vorzubereiten, bevor ihr zum Gottesdienst kommt und mal Alltagsstress hinter euch lassen und schon mal Gottes Gegenwart suchen, um wirklich ein offenes Herz dafür zu haben, dass Jesus euch wirklich sagen kann, wer ihr denn eigentlich seid in ihm. Und es ist einfach nach wie vor ein total wichtiges Thema, habe ich glaube ich schon das ein oder andere Mal gesagt, so während dieser Predigtreihe. Denn wir können uns eigentlich nur von Gott her verstehen und wir können uns nicht einfach nur von dem her verstehen, was Leute über uns sagen oder was wir selber über uns meinen, sondern die einzige und letztgültige Quelle von Information über uns kann eigentlich nur von Gott her kommen, weil Gott uns kennt und weil Gott uns neu gemacht hat. Und alles, was wir nicht direkt von ihm haben, ist auf jeden Fall fragwürdige Information, kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Und wir das, was direkt von ihm kommt, das ist das, worauf wir wirklich unser Leben aufbauen können. Ja, und so habe ich mich gedacht, ach, das ist schön, ich sehe euch heute sogar, also das freut mich, dieses Handzeichen war gerade gut. Könnt ihr gerne weiterhin entmutigende Gesten machen, nur falls euch irgendwas nicht gefällt, macht bitte nicht so, das würde mich vielleicht rausbringen. Ich habe mich natürlich gefragt, womit fängt man denn an, so was ist denn jetzt das Wichtigste, was Gott eigentlich über uns sagt? Und im Grunde habe ich schon angefangen, denn die ersten beiden Teile haben davon gehandelt, dass wir die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Aber das galt noch nicht, denn da wusste ich nicht, dass ich so eine Mammutpredigtreihe daraus mache. Und so habe ich mich das jetzt nochmal neu gefragt. So, was ist denn irgendwie das, was ganz zu unterst ist in unserem Lebensfundament? Und was ist denn wohl irgendwie das Wichtigste oder das, worauf alles andere aufbaut oder von dem alles andere herkommt? Und nach so ein bisschen Nachdenken und Beten bin ich zu dem Schluss gekommen, das, was eigentlich der Anfang von allem ist, ist Liebe. Und zwar Gottes Liebe. Und deswegen werde ich darüber heute diesen ersten Teil machen, wer wir wirklich sind, und habe das genannt, wir sind geliebte Liebende. Und es fängt damit an, dass wir von Gott geliebt sind und dass wir dann in der Konsequenz auch Liebende sind. Und es ist also ein total romantisches Thema und deswegen freue ich mich, dass so viele Kerzen hier im Raum verteilt sind. Und ihr könnt dann auch gerne manchmal romantisch zu mir rüber gucken und damit zeigen, dass ihr das verstanden habt oder Luftküsschen drüber werfen. Dann merke ich, dass ihr in der Stimmung seid für etwas Liebe, die in der Luft liegt. Und es ist so, dass wir ohnehin Teil von Gottes ganz großer Liebesgeschichte sind. Und so bitte ich euch, alles, was ich über Liebe sage, nicht so sehr von euch her zu verstehen, sondern bitte von Gott her zu verstehen. Es geht hier also um göttliche Liebe und nicht um menschliche Liebe. Und Gottes Liebe hat ihn motiviert, uns überhaupt erstmal zu schaffen und hat Jesus nachher motiviert, Mensch zu werden, ans Kreuz zu gehen, zu sterben und aufzuerstehen. Und so hat alles angefangen. Aber wenn wir das jetzt von der menschlichen Seite her betrachten und wenn du jedes Mal, wo ich Liebe sage, deine eigene menschliche Liebe verstehst, dann wäre das falsch. Denn menschliche Liebe ist maximal so ein Abglanz von göttlicher Liebe, aber es ist niemals immer die gleiche Qualität und die gleiche Reinheit und Tiefe und Intensität wie göttliche Liebe. Und ich rede heute wirklich über göttliche Liebe und werde das sicherlich manchmal mal kontrastieren mit menschlicher Liebe, aber es geht echt um die Liebe, mit der Gott uns liebt. Und das ist eine Liebe, die weit über menschliche Liebe hinausgeht. Und die erste Bibelstelle, Römer 5. Römerbrief ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe mich bemüht, euch eine einfache Bibelübersetzung rauszunehmen, suchen. Und das ist jetzt die Bibelübersetzung von Manfred Roth, die ich euch auch sehr empfehlen möchte. Verkaufen wir auch am Kultshop, so ein DIN A4 großes Buch. Und Manfred hat sich bemüht, das jedes griechische Wort mit so vielen deutschen Wörtern zu übersetzen, wie das der ganze Sinn rauskommt. Also so ein bisschen wie die Amplified Bibel im Englischen. Und ich finde sie wirklich gelungen. Und da heißt es jetzt folgendermaßen. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden Gott gegenüber durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch den freien Zugang erlangt haben, den Glauben an die Gnade, in der wir auch stehen. Und wir rühmen uns auf Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass Bedrängnis Standhaftigkeit und Ausharren bewirkt. Die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber enttäuscht uns nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dann geht's weiter. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn schwerlich wird jemand für einen Gerechten sterben, wiewohl für einen Guten vielleicht sogar jemand zu sterben wagt. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie viel mehr nun, da wir jetzt in seinem Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn vor dem Zorn Gottes bewahrt werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, in seinem Leben bewahrt werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt Versöhnung empfangen haben. Okay, ich nehme das erste zurück. Es war doch keine so einfache Bibelübersetzung, wie ich gedacht hätte, dass sie wäre. Aber sie klang gut. Naja, okay. Also mir geht's erstmal um die zweiten Verse, also um den zweiten Teil, den ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und das mache ich ja oft bei Paulus und ich fange hinten an, weil Paulus irgendwie ganz komisch, der bringt seine Reihenfolge immer durcheinander. Und das liegt, glaube ich, daran, dass er irgendwie immer ins Schwärmen gerät und sagt, das ist alles irgendwie so schön. Und irgendwann scheint er dann beim Schreiben gemerkt zu haben, er hat gar nicht gesagt, warum das so ist. Und deswegen fängt er dann irgendwie nochmal hinten an und erklärt, warum das so ist. Und deswegen ist es vom Bibellesen her eigentlich total logisch, dass man den Römerbrief rückwärts liest. Also wenigstens so von den Versen her, muss jetzt nicht so direkt lesen, aber dass man es auf jeden Fall eher hinten anfängt, weil dann versteht man es besser. Und hier fängt es damit an, irgendwie, dass Paulus beschreibt, warum eigentlich Gottes Liebe so anders ist und so tiefer ist und so ja ganz, ganz merkwürdig eigentlich ist und völlig anders ist als menschliche Liebe. Und er sagt, Jesus ist gestorben für uns, als wir noch Sünder waren und als wir eigentlich gegen das Evangelium waren und als wir gegen Gott gesprochen haben und überhaupt nicht uns Jesus-mäßig verhalten haben oder irgendwie nach Gott gefragt haben, da ist Jesus schon für uns gestorben. Und das hat Paulus scheinbar selber überrascht, irgendwie jetzt selbst noch nach vielen Jahren oder Jahrzehnten mit Jesus, macht er sich dann noch Gedanken darüber und sagt so, Mensch, das ist ja ganz schön abgefahren, weil wir Menschen sind nicht so. Bei uns würde keiner für einen anderen sterben und wenn einer für einen anderen stirbt, dann kriegt er auch gleich noch eine Medaille dafür. Das ist so im Krieg mal passiert, dass jemand da seinen Kumpel rausholt und dann selber fällt und dann steht das in allen Zeitungen und das ist irgendwie ein total großer Beweis für Liebe. Aber eigentlich ist es eine total unnormale Sache, das würde keiner so vom normalen Verstand her machen. Und wenn das jemand macht, wenn man überhaupt mal was gibt für jemand anderen, dann ist das normalerweise auch gleich jemand, von dem man etwas zurück erwarten kann und den man irgendwie mag, auf einer menschlichen Weise liebt und mit dem man irgendwie eine Verbindung hat. Und das ist so die menschliche Sache. Irgendwie mehr kann man als Mensch eigentlich überhaupt nicht machen. Und dann sagt er, Jesus war aber total anders. Und Jesus hat nicht geguckt, irgendwie, wo sind die Leute, die irgendwie gut drauf sind und für die könnte man dann vielleicht sterben, sondern Jesus hat geguckt und hat gesehen, ey, alle Menschen sind völlig falsch, alle Menschen laufen total in die Irre und da ist keiner, der mit Gott lebt, da ist keiner irgendwie, der nach Gottes Herrlichkeit lebt, so steht es dann im Römerbrief, alle sind irgendwie ganz anders unterwegs und dann ist Jesus gekommen und ist für diese Leute gestorben, die überhaupt nichts mit Gott am Hut hatten. Und das ist wirklich völlig anders, als man es in der Welt erwarten würde. Und es ist einfach eine göttliche Liebe. Und diese göttliche Liebe hat erstmal fast gar nichts zu tun mit menschlicher Liebe. Und ich selber finde den Gedanken auch so abgefahren. Eigentlich finde ich es total verrückt, dass du jemand hast, der ist total gegen Gott irgendwie und lästert und versucht vielleicht auch Leute vom Glauben abzubringen und ist irgendwie Hardcore-Atheist und mag das überhaupt nicht alles. Und dann kommt Jesus und sagt so, ach, gerade für den sterbe ich. Und vielleicht fragt man sich dann ja, warum? Also warum liebt Gott den so? Und die eigentliche Antwort darauf ist ja, einfach weil er Gott ist irgendwie und weil dieser Mensch ein Mensch ist und weil unser Gott Interesse an Menschen hat und weil Gott einfach Menschen liebt. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass wir etwas für Gott gemacht hätten und dass Gott jetzt seine Liebe erwidert, indem er seinen Sohn schickt, sondern es ist total losgekoppelt davon, Gott liebt einfach Menschen. Und das ist so der erste Punkt, den ich mir gerne setzen möchte. Es geht in diesen ganzen Sachen überhaupt nicht um das, was wir machen. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwo der Liebe Gottes würdig erweisen könnten, sondern Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Es hat ihn nicht interessiert, könnte man fast schon sagen, wie ob wir überhaupt mal zu Gott kommen oder nicht. Und er ist dafür gestorben, dass wir eine Chance haben. Er hat Menschen irgendwie so gerne, dass es ihm egal war auf eine ganz positive Weise, ob wir uns würdig erweisen würden oder nicht. Und wir hat es einfach aus Liebe gemacht. Und wir drehen das so oft um im christlichen Bereich. Und das muss eigentlich aufhören. Wir können es wirklich nur von Gottes Seite her verstehen und nicht von der menschlichen Seite. Und wenn man irgendwann anfängt, sich dann irgendwie Gedanken darüber zu machen, womit habe ich das eigentlich verdient oder was kann ich jetzt tun, um mir die Liebe Gottes zu verdienen, dann sind das Gedanken, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind und die wir echt aus unseren Köpfen und Herzen rauskriegen sollten. Der Ursprung der Liebe liegt 100%ig in Gott und 0%ig in uns. Und so wie wir damals nichts gemacht haben, irgendwie damit Gott uns gut findet, können wir unser ganzes Leben eigentlich nichts machen, damit Gott uns gut findet und müssen das auch gar nicht, weil er uns nämlich sowieso gut findet und weil er uns liebt. Und es ist so blöd, wenn da menschliches Denken reinkommt und man dann wieder irgendwie mit dieser ganzen Werksgerechtigkeit kommt und dann wieder irgendwie versucht, Gott zu gefallen, ist total falsch. Also wir können Liebe wirklich nur vom Ursprung her denken und nicht vom Ziel. Und der Ursprung ist immer in Gott und das Ziel ist immer in uns. Und wenn wir anfangen, es von der menschlichen Perspektive her zu sehen, dann kommt Quatsch daraus, weil wir die Sachen umdrehen. Und dann wird niemals irgendwie das dabei rauskommen, was Gott eigentlich geplant hat. Und wir können es immer nur von Gott her verstehen. Wenn wir das verstanden haben, wenn wir Gottes Liebe kapieren, und ich sage jetzt bewusst kapieren, irgendwie nicht als eine Kopfsache, sondern wenn wir es herzensmäßig kapieren, dann muss das eigentlich Auswirkungen haben auf unser Leben. Und ich schätze, dass man sehr viel dazu sagen kann, was es mit unserem Leben macht. Aber ich habe so zwei Bereiche, die mir ganz besonders wichtig sind, die sich verändern werden, wenn wir Gottes Liebe annehmen und wenn wir anfangen, dieser Liebe immer mehr zu vertrauen und in dieser Liebe leben. Das erste wird sein, es muss sich unsere Beziehung zu Gott ändern. Und das zweite, es muss sich unsere Beziehung zu Menschen ändern. Das wird ganz automatisch folgen. Und ich fange an mit der Beziehung zu Gott. Die Liebe hat Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung. Und das Komische, was ich ganz oft festgestellt habe, ist, dass mancher zu Jesus kommt und total begeistert ist und die Liebe Gottes hat ihn überzeugt. Warum auch immer irgendwie. Vielleicht hat er das irgendwie gepredigt gekriegt. Vielleicht hat er die Liebe Gottes irgendwie erlebt. Und er kommt jetzt zu Jesus und ist total begeistert davon. Erzählt jedem davon, ich habe einen Papa im Himmel und alles ist irgendwie total toll und der liebt mich irgendwie so, wie ich bin und der ist total begeistert von mir. Und nicht selten ist dann, wenn du so einen Menschen 10 Jahre später wieder triffst, dann kann er gar nicht mehr von der Liebe Gottes schwärmen. Und sein Leben ist total voll geworden von Gesetzen und Regeln und Dingen, die Gott von ihm verlangt und der Sorge, dass er irgendwo gegen Gottes Gebote verstoßen hat. Und er ist gar nicht mehr irgendwie so freudig über die Liebe Gottes wie am Anfang. Und ich finde das eine total deprimierende Sache. Denn eigentlich müsste es so sein, dass man Jesu Liebe kennenlernt und dass man dann darin wächst und reift und dass man nach 20 Jahren Christsein eigentlich noch begeisterter ist davon, dass man ein geliebtes Kind Gottes ist und dass man nicht dann irgendwie nach 20 Jahren wieder ankommt, dass man dann doch wieder irgendwie nur für Gott arbeiten muss und irgendetwas machen muss, um sich diese Liebe zu erkaufen, sondern dass man eigentlich in der Erkenntnis dieser Liebe gewachsen sein sollte. Und irgendwas passiert scheinbar in unseren Gemeinden und unserer Jesus-Nachfolge, dass es sich in den allermeisten Fällen eigentlich irgendwann abkühlt und dass nach ein paar Jahren irgendwie so dieses Bewusstsein von Gottes Liebe nicht mehr so groß ist wie vorher am Anfang und dass wir unsere Identität dann auf einmal nicht mehr darauf aufbauen, dass Gott uns liebt und wir nicht mehr diese Bedingungslosigkeit wie verspüren, sondern dass wir unsere Identität dann auf einmal aufbauen darüber, was wir für Gott machen, was wir von Gott verstanden haben, was wir in der Gemeinde machen, wie gut wir Sünde unter der Füße haben und solche Sachen und uns nicht mehr irgendwie von dieser bedingungslosen Liebe Gottes her verstehen. Und das sollte eigentlich nicht so sein, aber es ist erstmal eine Beobachtung, die tatsächlich da ist und wie sowas passiert relativ regelmäßig. Und ich habe euch ein paar Bibelstellen mitgebracht aus dem 1. Johannesbrief, wo es, glaube ich, auch darum geht. 1. Johannes 4, Verse 16 bis 19. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also am Ende wieder genau das gleiche Prinzip. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott hat mit der ganzen Sache angefangen. Wir sind auf den Zug bloß aufgesprungen. Aber er hat alles ins Rollen gebracht durch seine Liebe. Und jetzt sagt Johannes, dass diese Liebe Auswirkungen auf uns haben muss. Und er sagte mir, dass dadurch, dass wir die Liebe erkannt haben, haben wir Zuversicht am Tag des Gerichts. Und ich glaube, worüber Johannes da redet, ist, dass es da irgendwann mal das Endgericht geben wird. Irgendwann eines schlimmen Tages wird hier Schluss gemacht. Jesus kommt wieder, diesmal nicht als Retter, sondern als Richter. Der große weiße Thron wird im Himmel aufgebaut werden. Bücher werden aufgeschlagen werden. Seelen werden vor Gottes Thron erscheinen. Himmel wird sich auftun, Hölle wird sich auftun. Die einen gehen dahin, die anderen gehen dorthin. Und es gibt jede Menge Gericht. Und ich glaube, jeder, der so halbwegs bei Verstand ist und das so ein bisschen glaubt, dass es mal ein Gericht geben wird, der hat eine scheiß Angst. Kann, glaube ich, gar nicht sein, irgendwie, dass man zum Gericht geht und nicht Sorge hat. Und was Johannes jetzt hier sagt ist, aber wenn du die Liebe Gottes verstanden hast, dann wirst du Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Wenn du verstanden hast, dass Gott dich bedingungslos liebt, dann musst du nicht dein Leben leben in der Angst davor, dass du irgendwann in Gottes Gericht kommst, sondern dann weißt du, dass du durch das Gericht durchkommst, weil Gott dich liebt. Und du wirst nicht mal mehr einen Gedanken daran verschwenden, dass möglicherweise entweder Gott, mit dem du Jahre lebst, dann irgendwann vor dir steht und sagt so, ach, ich bin unzufrieden mit dir. Hier ist was, da ist was, was du nicht gut gemacht hast. Und deswegen irgendwie geh weg von mir und du wirst nicht die Ewigkeit mit mir verbringen, sondern du kommst in die falsche Seite. Das wird nicht möglich sein, wenn du eine Offenbarung von Gottes Liebe hast. Und wenn du tief in dir weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist und dass Gottes ganze Liebe dir gilt und dass Gott verrückt ist vor Liebe nach dir, dann wirst du nicht auf so etwas reinfallen und dann wirst du mit Zuversicht diesem Tag entgegensehen und du wirst keine Angst vor Gott haben. Und der Grund dafür, den gibt Johannes auch, und das ist echt eine steile These. Er sagt nämlich, die vollkommene Liebe treibt alle Angst aus, weil Angst mit Strafe rechnet. Und deswegen, wer Angst hat, der ist nicht vollkommen geworden in Liebe. Und er meint natürlich nicht damit, dass man als Christ jetzt überhaupt keine Angst mehr hat. Also wenn man irgendwie jetzt auf einem hohen Gebäude steht und runterguckt, dann kann man immer noch Angst haben. Das ist völlig in Ordnung. Johannes redet hier über die Angst vor Gott und über die Beziehung mit Gott. Und er sagt, es kann echt nicht sein, wie wenn du Gottes Liebe wirklich erkannt hast, dann hast du keine Angst mehr, weil du nicht mehr damit rechnest, dass Gott dich bestraft. Und ich finde, das ist ein unglaublich tiefer Gedanke. Solange jemand noch Angst davor hat, dass Gott sich irgendwann doch als Richter zeigt und sich wegen irgendetwas an dir rächt und unzufrieden ist mit dir, solange wirst du es nicht wirklich erfahren haben und erlebt haben, dass Gott dich liebt und liebt und liebt. Und wenn einmal die Liebe Gottes richtig tief gegriffen hat, dann wirst du nicht mehr davon ausgehen, dass Gott irgendetwas Negatives mit dir machen wird. Dann wirst du keine Angst mehr davor haben, sondern du weißt einfach, du bist ein geliebtes Kind und Gott ist immer positiv dir gegenüber und Gott steht immer auf deiner Seite. Und ich glaube, dass dann irgendwie etwas passiert, nämlich dass die höchste Motivation überhaupt einsetzt, die man haben kann, um Jesus nachzufolgen. Und die höchste Motivation ist nämlich nullstens Angst, sondern die höchste Motivation ist Liebe. Echt, wer die Liebe Gottes irgendwie erlebt hat, der wird gar nicht mehr anders wollen, als Jesus nachfolgen und Gottes Gebote halten und irgendwie so Jesus-mäßig sein wie irgendwie möglich, weil du irgendetwas in dir drin hast, irgendwie das so sehr sich nach Gott sehnt und so eine Liebe zu Gott hat, dass es ein Automatismus eigentlich irgendwie schon da ist, wie du willst das tun, wie was dein Geliebter dir sagt und du willst ihm nachfolgen. Und ganz viel irgendwie läuft leider irgendwie auch in der Gemeinde irgendwie darüber, dass man über Angst motiviert und dass man immer noch so das Schreckgespenst mit des strafenden Gottes an die Wand malt und vor Konsequenzen warnt und alles Mögliche da so tut. Und es funktioniert ja, ne? Also tatsächlich irgendwie Menschen tun vieles aus Angst. Aber ich bin davon überzeugt, dass Menschen noch viel mehr machen aus Liebe und dass man einem Gott, den man liebt und dessen Liebe man gewiss ist, viel lieber folgt als einem Gott, wo man irgendwo noch Angst vor hat. Und so tut mir das manchmal leid, irgendwie, dass ich weiß, irgendwie, dass so ein paar der heiligsten lebenden Leute und irgendwie am äußerlich am hingegebensten Leute eigentlich welche sind, die so tief in ihrem Herzen immer noch diese Lüge glauben, dass sie sich Gottes Liebe erkaufen würden durch ihr Verhalten und dass sie es deswegen sich so verhalten, wie sie es eben tun und dass sie nicht aus Liebe handeln und aus Liebe motiviert sind, sondern dass es letzten Endes Angst ist, die sie motiviert. Und da denke ich immer, Mensch, was muss mit diesen Leuten passieren? Und wie wenn die vollkommene Liebe sie kennenlernen und die alle Angst austreibt und sie jetzt wirklich als liebende Gott nachfolgen, wie aus ihrer Identität heraus, als Menschen, die von Gott geliebt sind, ey, das muss ja der Hammer sein. Da muss sich ja wirklich was total verändern. Und ich glaube, so eine Sache, die uns oftmals dazwischen kommt und die dann eben passiert, so zwischen dieser Anfangsverliebtheit und Begeisterung und der späteren Nachfolge, ist, dass wir vielfach Bilder irgendwie auf Gott projizieren, die wir früher gelernt haben, dass wir Sachen, die wir aus der frühen Kindheit haben, aus der Schule oder sonst etwas, irgendwie auf Autoritäten projizieren und irgendwie sagen, Mensch, damals, wie das mit meinem Vater war, mit meinem Lehrer war oder sowas, irgendwie irgendwo ist Gott ja auch so, der ist ja auch ein Vater und ein Lehrer und der ist vielleicht dann doch irgendwie so, wie ich das damals kennengelernt habe und dass wir eben dann wieder alles umdrehen und dass wir es von der menschlichen Perspektive aussehen und nicht aus der göttlichen Perspektive. Aber Heil kommt wirklich da, wo wir aus der göttlichen Perspektive uns sehen und kennenlernen und einfach verstehen, wie das Gott uns wirklich liebt und dass diese Liebe uns völlig verändern wird. Ich habe da schon ein paar Mal so eine Geschichte erzählt von einem meiner damaligen Lieblingsprediger, als ich zum ersten Mal gehört habe, nämlich von Andrew Womack. Und ich würde die gerne nochmal erzählen. Es gibt ja immer ein paar, die sie noch nicht gehört haben. Und die Geschichte ist so geil, dass sie eigentlich in der Bibel stehen müsste. Aber dafür ist Womack so spät geboren. Aber ich finde, die illustriert das einfach wie so fantastisch, ne? wie unser Leben manchmal aussieht und wie Nachfolge manchmal aussieht, dass ich sie gerne nochmal erzählen würde. Also Womack hatte sich einen Hund gekauft, ich glaube es war ein deutscher Schäferhund mit dem Namen Honey. Und Honey kam aus vom ganz schlechten Vorbesitzer und ist da irgendwie geschlagen worden und schlecht behandelt worden. Und eigentlich ist Womack ein Hundetyp, also auf jeden Fall ist er ein Tiertyp und hat irgendwie immer ganz viele Pferde und wer weiß was nicht alles gehabt, hat irgendwie so eine kleine Ranch in Texas und jede Menge Viehzeug da. Und er hat diesen Hund gekauft und fand ihn auch total gut. Nur der Hund hatte ein Problem, nämlich er war charakterlich so verbogen von seinem schlechten Vorbesitzer, dass er immer angefangen hat zu jaulen, wenn er auf ihn zugekommen ist, sich unterm Tisch versteckt hat, weggelaufen ist und sich überhaupt nicht irgendwie normal verhalten hat. Und so hat er das gemacht, wie was wahrscheinlich jeder machen würde, der einen solchen Hund hat. Er hat ihn erschossen und einen neuen gekauft. Ach nee, das war die falsche Geschichte. Er hat versucht, das Vertrauen des Hundes zu gewinnen und hat ihn immer mit dem besten Futter gefüttert und gestreichelt und gestriegelt und gemacht und getan, irgendwie alles, was man irgendwie machen kann, um das Vertrauen von Tieren zu erreichen. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Irgendwie egal, was er gemacht hat, irgendwie Honey hat immer irgendwie Rückwärtsgang eingelegt, den Schwanz eingezogen, gewinselt und ist weggelaufen. Und er sagt, irgendwann komme ich dann nach Hause und mache die Tür auf und Honey wieder irgendwie genau das Gleiche, legt den Rückwärtsgang auf, ein fängt an zu winseln und geht zurück und ihm ist so richtig der Kragen geplatzt und er hat seinen armen Hund angeschrien und gesagt, Mensch, verhalte dich doch einmal wie ein normaler Hund, ich habe dir noch nie irgendwas getan und jedes Mal irgendwie dieses blöde Verhalten und kannst du nicht einmal wenigstens, wenn ich an die Tür komme, auf mich zugerannt kommen, mit dem Schwanz wedeln, an mir hochspringen und mir durchs Gesicht lecken. Und kaum ist er fertig mit dem Satz, spricht Gott zu ihm und sagt, Andy, du bist genau wie dieser Hund. Und ich denke mir das schon seit Jahrzehnten. Ich habe dir nie was getan und kannst du nicht einmal in meine Gegenwart kommen wie ein normales Kind und einfach nur froh sein, Zeit mit mir zu verbringen. Kannst du nicht einmal kommen, ohne mir eine halbe Stunde lang zu erzählen, was du alles falsch gemacht hast die letzte Woche und jede Sünde irgendwie beichten der letzten 20 Jahre und mich um Vergebung bitten und irgendwie darum bitten, mich nicht von deinem Angesicht dich zu verstoßen und diese ganzen Sachen. Kannst du dich nicht einmal verhalten wie ein normales Kind? Ach, und das scheint echt in seinem Herzen explodiert zu sein. Jedenfalls ist es in meinem Herzen explodiert. Und ich denke mir, Mensch, ich will so nicht leben. Ich will nicht leben wie jemand, der immer irgendwie an seinen Vorbesitzer denkt und von seinem Vorbesitzer geprägt ist, sondern ich will doch irgendwie lieber mich so verhalten, wie Gott mich behandelt. Und ich meine, wir kommen irgendwie manchmal irgendwie zu Gott und wir sind gebeutelt vom Leben und unser Vorbesitzer, die Herrschaft der Sünde, irgendwie der Teufel, hat uns so fertig gemacht und so gerupft und wir sind so kaputt und wir kommen irgendwie mit diesem ganzen Mist, den wir angesammelt haben, in Gottes Gegenwart und denken, wie Gott ist genauso. Und denken, Gott ist genauso wie mein Vater, Gott ist genauso wie mein Chef, wie Gott ist genauso wie mein Feldwebel, Gott ist genauso wie der Teufel und kommen wir gar nicht dazu, mal Gottes Gegenwart wirklich zu genießen, weil wir die Liebe Gottes nicht verstanden haben. Boah, und das ist so bitter. Also es muss eigentlich, wenn wir die Liebe Gottes verstanden haben, dann muss das unser Leben ändern. Dann wird unsere Beziehung mit Jesus völlig anders sein. Dann wird nicht irgendwie nach jeder Sünde, irgendwie wird man nicht wieder irgendwie zu ihm kommen und sagen, ach Mann, tut mir total leid irgendwie und bitte verstoß mich nicht von deinem Angesicht und ach irgendwie tut mir leid irgendwie und kannst du nicht vielleicht doch noch irgendwas mit mir anfangen und Asche und Scherben und so weiter und irgendwie jedes Mal irgendwie total fertig sein und nicht mehr Gott ins Gesicht gucken können, sondern wird es doch eher so sein, wie dass man zu ihm kommt und sagt, tut mir total leid, aber ich danke dir, Papa, dass du mir vergibst und dass du auf meiner Seite bist und dass du mich immer noch liebst. Das muss eigentlich irgendwie das Normale sein. Die normale Reaktion irgendwie auf Sünde und Versagen kann eigentlich nicht sein, von Gott wegzulaufen, sondern die normale Reaktion muss sein, zu ihm hinzugehen. Und wenn das nicht so ist, ne, dann ist irgendwas falsch. Und dann haben wir Gott nicht so verstanden, wie er eigentlich ist. Dann haben wir keinen liebenden Vater, sondern ist irgendetwas anderes da. Und das ist das Erste, was ich meine, was sich verändern wird. Gottes Liebe, wenn wir sie erkannt haben, wird dazu führen, dass wir nie mehr vor Gott weglaufen, und wird dazu führen, dass wir immer zu Gott hingehen. Wird dazu führen, dass wir uns nicht über das identifizieren oder über das verstehen, was wir falsch gemacht haben, sondern wird dazu führen, dass wir uns aus Gottes Perspektive sehen und dass wir ein tiefes Urvertrauen aufbauen darauf, dass er uns immer gut findet und immer auf unserer Seite ist. Und dieses Vertrauen wird die Basis dafür aufbauen, dass sich nachher Sachen ändern. Die zweite Sache, die zweite Dimension ist, es wird sich auch auf meine Beziehung zu Menschen auswirken. Und das sind die Eingangsverse. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich fange wieder hinten an und lese das nochmal vor. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden Gott gegenüber durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch freien Zugang erlangt haben, den Glauben an die Gnade, in der wir auch stehen, und wir rühmen uns auf Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass Bedrängnis Standhaftigkeit und Ausharren bewirkt. Die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und jetzt kommt das, worauf es wirklich ankommt hier. Die Hoffnung aber enttäuscht uns nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Bisher ging es darum, dass wir Geliebte sind, und jetzt geht es darum, dass wir Liebende sind. Und die Beziehung zu anderen Menschen ist geprägt durch Liebe, aber es ist wiederum nicht unsere eigene Liebe, sondern es ist Gottes Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unser Herz. Und so wie ich es hier verstehe, ist das so eine Art Stufenplan. Und es fängt an damit, dass wir Gott annehmen. Und wie Paulus das sagt, wir vertrauen ihm. Und das heißt, man kommt zu Jesus und sagt, hey, ich weiß, ich selbst werde das nicht schaffen. Ich werde Gott niemals zufriedenstellen. Irgendwie ich selbst aus mir heraus kann das nicht. Aber ich vertraue dir, dass du es kannst. Ich vertraue dir, dass dein Opfer reicht, wirklich irgendwie so vor Gott zu stehen, dass er mich annehmen kann. Ich vertraue dir, dass du Frieden gemacht hast mit Gott, und deswegen nehme ich dich an. Das Zweite ist, dass wir Gottes Liebe kennenlernen und sicherlich ein Stück weit verlernen, was wir bisher aus der Welt mitgebracht haben, aber dass wir wachsen in dieser Erkenntnis der Liebe Gottes. Und das Dritte ist, was dann kommen wird, ist, dass wir anfangen, Menschen zu lieben in dieser göttlichen Liebe. Und das ist so ein Punkt, ne, der mich manchmal echt verrückt gemacht hat und vielleicht den einen oder anderen von euch auch. Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und das fängt manchmal schon an, und bei mir hat das sicherlich auch manchmal da angefangen, dass ich dachte, ja, ich liebe ja noch nicht mal mich selber. Wie soll ich dann jemand anderen lieben? Und wie soll ich das machen, irgendjemanden gut zu finden und positiv gegenüberzustehen, und das vor allem erst nur noch über längere Zeiträume? Das kann ich überhaupt nicht schaffen. Das kriege ich nicht hin aus mir selber. Da habe ich irgendwann mal Sigmund Freud dazu gelesen, der Vater der Psychoanalyse, und der sagt, ach, totaler Quatsch. Das geht überhaupt nicht. Ein Ausverkauf der Gefühle nennt er das. Irgendwie kein Mensch kann irgendwie so viele Gefühle haben. Und selbst wenn man das Gefühlsmäßige abzieht und nur sagt, irgendwie, dass es eine positive Einstellung ist, irgendwie geht das doch nicht. Kein Mensch kann das leben. Und ich sage, Amen, genau, das ist der Punkt. Kein Mensch kann das leben. Es ist eine Sache, die menschlich gar nicht funktioniert. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in mein Herz. Und auch wenn ich das nicht kann, kann Gott das doch. Und es kann sein, dass du dich nicht lieben kannst. Es kann sein, dass du so schlechte Erfahrungen mit dir gemacht hast, dass du dir nicht positiv gegenüberstehen kannst. Aber es ist jemand in dir drin, der dir positiv gegenübersteht. Wenn du Jesus angenommen hast, wenn er in dir drin ist, dann ist Jesus da und er findet dich gut. Und wenn du dich selber nicht lieben kannst, dann lass doch einfach zu, dass Jesus dich durch dich selber liebt. Und wenn du Schwierigkeiten hast mit deinem Vermieter, mit was weiß ich wem irgendwie, wenn du überhaupt nicht lieben kannst, dann sei nicht traurig darüber, sondern dann freu dich, dass du es auch nicht musst, sondern dass in dir der liebt, der jeden Menschen liebt, und dass du in seiner Liebe Menschen sehr wohl lieben kannst. Und ich finde das immer total faszinierend. Also ich war echt von meiner Bekehrung ein ziemlicher Hasstyp, würde ich mal sagen, und wahrscheinlich irgendwie auch noch manchmal irgendwie danach. Aber vorher war es wirklich schlimm. Also ich fand alle Menschen ätzend und konnte überhaupt nichts mit Menschen anfangen. Und das hat Gott so umgedreht. Und ich habe irgendwie so viel Liebe manchmal irgendwie für Menschen, dass ich es total abgefahren finde. Und ich weiß, es kommt nicht von mir, sondern es kommt irgendwie aus Jesus, und er ist irgendwie da und er liebt Menschen. Und unser geistiges Leben sieht manchmal so aus wie plattes Bild. Wenn du mit dem Auto auf dem Parkplatz stehst hier bei uns und du musst nach Köln fahren und du hast aber bloß noch so eine Espresso-Tasse voll Sprit im Tank. Und du weißt, das geht nicht. Ich kann nicht mit meinem Auto nach Köln fahren. Und du lamentierst irgendwie die ganze Zeit darüber rum und sagst, Mann, ich kann das überhaupt nicht. Irgendwie, ich möchte so gerne irgendwie mal nach Köln und boah, der Dom ist der Hammer und die ganzen komischen Sachen, die es da gibt und die ganzen Schwulen, ich weiß nicht, was sonst so in Köln gibt. Aber auf jeden Fall echt der Hammer. Ich muss da unbedingt mal hin, aber es geht einfach nicht. Hier mit meinem paar Milliliter Sprit unmöglich. Und dann steht Jesus daneben oder irgendjemand anders und hat einen 50-Liter-Kanister und sagt, und du sagst, ich kann nicht nach Köln fahren. Und du sagst, ich kann nicht nach Köln fahren. Und du sagst, ich kann nicht nach Köln fahren. Und echt, so sieht unser geistiges Leben ganz oft aus. Ne? Wir stehen da und gucken auf unsere eigenen Möglichkeiten und sagen, das geht nicht, ich kann keinen lieben, ich kann mich nicht lieben, ich kann überhaupt nicht lieben. Und Jesus steht daneben und sagt, ja, musst du ja auch nicht. Und wie mein Geist ist in dir. Und lass mich doch einfach in dir wirken und verlass dich doch einfach auf mich. Und bete doch mal wieder darüber, wie ich Menschen sehe. Und fang mal an, Leute mit meinen Augen zu sehen. Dann wird das irgendwie ganz anders werden. Und wir können unser Leben aus beiden Perspektiven leben. Wir können immer auf uns selber gucken und unseren leeren Tank. Oder wir können weggucken von uns und können auf Jesus gucken und seinen 50-Liter-Kanister. Und ich persönlich, ich habe mich schon lange entschieden, ich gucke auf den 50-Liter-Kanister. Ich versuche gar nicht mehr, irgendwas aus meiner eigenen Kraft heraus zu machen, weil ich weiß, es funktioniert auch gar nicht. Ich mache es lieber irgendwie in der Kraft Jesu. Und ich weiß, dass die Sachen, die Jesus mir sagt, in dem Moment funktionieren werden, wo er übernimmt und ich es nicht mehr selber versuche, sondern ich es in seiner Kraft mache. Und so will ich doch lieber irgendwie dafür beten, dass ich verstehe, dass die Kraft Gottes in mir ist und dass die Liebe Gottes in mir ist und dann irgendwie in einer göttlichen Sichtweise losgehen, als irgendwie alles aus mir selber zu machen und zu merken, ich komme gerade mal bis zum Bremers gegenüber und dann bleibt die Karre stehen. Und ich glaube, viele von uns sind enttäuscht, weil du schon lange so lebst. Irgendwie, du hast dich auf den Weg nach Köln gemacht und du bist beim Bremers stehen geblieben, weil du keinen Sprit mehr hast und du denkst, es funktioniert nicht. Und tatsächlich, es funktioniert aus dir nicht, aber es funktioniert, wenn wir das Jesus machen lassen und wenn wir es einfach glauben, dass wir diese neue Identität haben und dass Jesus uns neu gemacht hat und dass Gottes Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, dann sieht es auf einmal ganz, ganz anders aus. Und so ist das Erste, was ich über unsere Identität sagen möchte und hiermit gesagt habe. Wir sind geliebte Liebende. Und wir wollen in beidem wachsen. Wir wollen in der Erkenntnis der Liebe Gottes wachsen. Und wir wollen dann auch darin wachsen, andere Menschen zu lieben, sie mit Gottes Augen zu sehen und mit Gottes Liebe diese Welt hier zu verändern und Menschen zu lieben und uns selber zu lieben, weil uns dadurch wirklich ein absolut unaussprechlicher oder unausschöpflicher Vorrat an Liebe zur Verfügung steht und es in dieser Kraft und Liebe Gottes tatsächlich möglich ist. Amen. Musiker können ja schon mal auf die Bühne kommen. Ich möchte noch einen kleinen